Die Welt ist mal wieder verrückt geworden, oder? Frage, war die Welt jemals normal? Wenn ihr aufgepasst habt, müsstet ihr sagen, ja, das war sie. Aber das waren die ersten drei Kapitel von 1. Mose. Ne? Oder bis zur Hälfte von, also sagen wir mal die ersten zwei Kapitel, das wäre noch gesagt. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich mein Predigtthema angesichts der aktuellen Lage komplett ändern soll. Habe mich aber entschieden, dabei zu bleiben, weiter durch das erste Buch Mose zu gehen. Denn die Geschichte, um die es heute geht, hat damit zu tun, Zuflucht zu finden, gerettet zu werden. Und sie zeigt auf klare Weise, dass Gott dem üblen Treiben in seiner Schöpfung nicht ewig zuschaut. In diesen Tagen wird oft gefragt, wie ist es so weit gekommen? Und es ist jetzt nicht der Punkt, politische Analysen zu geben, aber wie ist es so weit gekommen? Das ist eine Frage, die wir uns wirklich stellen müssen bei unserer Betrachtung vom ersten Buch Mose. Wie kommen wir zu diesem Zustand, der im 6. Kapitel beschrieben wird, wie wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben? Erinnern wir uns, die Menschen haben das Paradies verlassen müssen und gleichzeitig hat Gott ihnen verheißen, dass eines Tages ein Retter kommen wird, welcher dem Teufel, der alten Schlange, den Kopf zertritt. Und er hat gesagt, dass es Zwist oder Feindschaft geben wird zwischen denen, die der Schlange nachfolgen und denen, die Gott nachfolgen. Und zum ersten Mal haben wir diese Zweiteilung bei Kain und Abel gesehen. Wenn man weiterliest, erfährt man dann, dass Kain Nachkommen hat. Menschen, die eigenwillig nur für sich und ihre Errungenschaften leben. Abel hatte keine Nachkommen, denn Kain hat Abels Leben ein schnelles Ende gesetzt. Aber Gott hat dann Adam und Eva noch einen Sohn geschenkt, anstelle von Abel, den Seth. Und von Seth stammen Menschen ab, denen am Ende von Kapitel 4 nachgesagt wird, dass sie den Namen des Herrn anrufen. Das ist der Beginn von Anbetung im Prinzip. Nichts davon lesen wir bei den Nachkommen von Kain. Man könnte sagen, hier geschieht die Aufteilung der Welt in Blöcke. Nicht einfach geopolitisch, sondern hinsichtlich des Glaubens. Diese Vorgeschichte ist wichtig, denn ohne sie ist es nicht möglich, die Situation zu verstehen, welche uns in Kapitel 6 präsentiert wird. Wir dürfen nicht vergessen, was wir hier vorher gelesen haben. Was genau war geschehen? Jetzt lese ich auch die Verse, die wir vorhin in der Schriftlesung noch nicht hatten, weil ich sie vorher auch nochmal genau mit euch betrachten möchte. Hören wir nochmal ins Kapitel 6 rein, die Verse 1 bis 4. Als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sagte Jahwe, mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren. Damals lebten die Gewaltigen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten. Das waren die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. Beziehungen machen unser Zusammenleben aus. Die Ehebeziehung ist die stärkste, denn Ehepartner beeinflussen sich auf allen Ebenen, in ihren Gefühlen, in ihren Plänen und letztendlich auch in ihrer Weltanschauung. Wer sind die Gottessöhne, die Menschentöchter heiraten? Es stimmt zwar, dass an ganz anderer Stelle im Buch Hiob damit Engel gemeint sind, aber viel öfters meint in der Bibel der Begriff Gottessöhne keine himmlischen Wesen, sondern Menschen, die mit Gott gehen. Dafür habe ich auch eine schöne Stelle, zum Beispiel in Jesaja 43. Dort wird die Rückkehr von Gottes Volk aus dem Exil angekündigt und da sagt Gott, ich will zur Mitternacht sagen, gib her. Und zum Mittag, halte nicht zurück, bringe mir meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter von den Enden der Welt, alle, die mit meinem Namen genannt sind. Das passt zu unserem Kontext. Ja, denn wir haben vorher von Menschen gelesen, die Gott anrufen, die seinen Namen kennen und die zu ihm gehören. Und auch auf die Gemeinde passt es. In Galater 3, Abvers 26 heißt es in der Elberfelder, denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele euer auf Christus getauft worden sind, ihr habt Christus angezogen. Und er sagt dann später im gleichen Brief, weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. Also wir sehen, Gottes Söhne, das sind Menschen, die mit Gott gehen. Aber was passiert, wenn einer, der Gottes Wegen folgt, sich mit jemandem verbinden will, dem das alles mehr oder weniger egal ist? Und da finden wir auch im Alten Testament eine klare Warnung. Da ist Vorsicht geboten. Solche Verbindungen sind nicht gut. Ich lese ein paar Worte aus 2. Mose 34, wo Gott dann zu seinem Volk Israel sagt, hüte dich, einen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen. Denn sonst könnten sie dich einladen, wenn sie sich ihren Göttern anbieten, wenn sie ihnen opfern und ihre Opfermahlzeiten feiern. Vielleicht würdest du deine Söhne mit ihren Töchtern verheiraten. Und wenn ihre Töchter sich dann ihren Göttern anbieten, könnten sie deine Söhne verführen, das ebenfalls zu tun. Oftmals geschieht das, wovor die Schrift hier warnt. Und zum allerersten Mal ist es kaum 1000 Jahre nach der Schöpfung passiert. Die Gottessöhne, also offenbar Nachkommen von Seth, machten Kompromisse und heirateten Frauen aus der gottlosen Nachkommenschaft von Kain. Und wenn immer noch jemand zweifelt, dass es sich hier darum handelt, was Menschen mit Menschen getan haben, der muss in der Genesis-Geschichte einfach nur genau lesen. Ja, es wird ja von Anfang an gelehrt, dass immer nur Wesen von gleicher Art sich miteinander paaren können. Und Jesus, der alle Wesen mit erschaffen hat, sagt eben, dass Engel nicht heiraten. Und in Kapitel 6 von 1. Mose, da setzt Gott den Menschen eine Frist von 120 Jahren, um sich zu bessern. Nicht den Engeln. Er sieht, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Aber sie nutzten die göttliche Gnadenfrist nicht. Sie besserten sich nicht. Und dann hören wir eine der traurigsten Stellen in der Bibel überhaupt. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Natürlich ist das auch das Werk Satans. Die alte Schlange hat gehofft, alle Menschen, die Gottes Namen anrufen, durch solche Beziehungen und Kompromisse auf ihre Seite zu ziehen und damit die Hoffnung auf den verheißenen Nachkommen auszulöschen. Und fast wäre der teuflische Plan geglückt. Fast ist ein wichtiges Wort. Immer nur siegt das Böse fast. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. In einer Welt, wo Gott der Allmächtige ist und diese Rolle auch niemandem anderen anbietet, kann das Böse immer nur fast siegen. Das ist so wichtig. Wir denken, dass die Welt gerade jetzt im Chaos versinkt, aber irgendwo ist zu allen Zeiten jemand treu, geht jemand nicht mit, wo alle sonst hingehen. Gott bewahrt sich immer einen Überrest, die ihre Knie nicht beugen vor anderen Göttern und vor falschen Kompromissen. In 1. Mose 6 lesen wir von irgendwelchen vorzeitlichen Helden, Riesen, wie auch immer. Aber der wahre Held und Glaubensriese ist für mich Noah. Ich weiß nicht, wenn Noah eine politische Figur wäre, dann ist es nicht, ne? Dann würde ich mir vorstellen, wie ein Zivilist, auf den ein Panzer zurollt und der einfach nicht zur Seite geht. Es gibt ein berühmtes Bild aus dem Jahre 1989, da ist das in China passiert. Aber Noah macht etwas noch viel Entscheidenderes. Er beugt sich den Influencern seiner Tage nicht. Er macht nicht mit, wird bestimmt dadurch auch zum Außenseiter. Gott sieht etwas in ihm, das bei den anderen Menschen abhanden gekommen war. Und ich denke, Gott sieht nicht Sündlosigkeit, er sieht hier keine Perfektion. Er sieht einen Menschen, der Schwächen hat wie du und ich. Aber vor allem sieht er einen Menschen, der ehrlich an den einen Gott glaubt. Noah ist der wahre Held. Und wir lesen Worte, die in dieser düsteren Geschichte wie ein Lichtstrahl wirken. Wir lesen, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Die Rettung, die Gott Noah anbietet, ist eine Rettung aus Gnade. Aber es gibt etwas, das wir nicht lesen. Noah sagt nicht Gnade. Das heißt, ich muss nur da sitzen und warten, was Gott tut? Nein. Obwohl Gott die Rettung bereitstellt, muss Noah auch gehorchen. Er muss verstehen, dass Gott gnädig ist, aber auch gerecht. Gott richtet Sünder. Gott begnadigt Sünder. Sünder, die zu ihm kommen wollen. Verse 13 und 14, da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche. Er bekommt Anweisungen mit zahlreichen Details. Ich meine, wie hättest du ein Boot gebaut? Bestimmt nicht so. Ein Kasten mit 3 Stockwerken, nur einer Luke ganz oben und nur mit einer Tür. Die Bilder, welche in den Kinderbibeln oft abgedruckt sind, so eine Art riesiger Kutter, wo oben die Giraffe ihren Hals raushängen lässt, sie entsprechen nicht ganz dem Bild, was Gott Noah gezeigt hat. Und es ist eine Herausforderung auch für uns, nicht wahr? Wenn wir etwas in der Bibel lesen, das nicht so ist, wie wir das erwartet hätten, wie reagieren wir? Ich hätte gedacht, wow, nur so eine kleine Luke oben, wie ist das mit der Lüftung? Und dann all die Tiere, wie das stinken wird, so ein Stallgeruch, den will ich nicht haben. Ja. Aber am Ende von Kapitel 6 lesen wir, Noah tat es, er machte alles genauso, wie ihm Gott befahl. Rückblickend ist es natürlich ein leichtes zu sagen, klar, ich hätte Gott genauso gehorcht wie Noah. Kinderspiel. Aber wenn man die Zukunft als große Unbekannte vor sich hat, dann ist man doch eher geneigt zu sagen, das ergibt doch keinen Sinn, oder? Ein ehemaliger Moslem, den ein paar von uns 2018 auf einer Konferenz in Bratislava kennengelernt haben, er bringt es in seinem Buch auf den Punkt. Er schreibt, ich zitiere, die Bibel ist nicht da, um dir zu sagen, was du schon weißt und was für dich Sinn macht. Die Bibel sagt dir, was tatsächlich geschehen ist. Nochmal, die Bibel ist nicht da, um dir zu sagen, was du schon weißt und was für dich Sinn macht. Die Bibel sagt dir, was tatsächlich geschehen ist. Wir wissen heute im Rückblick, Ingenieure haben das untersucht, maßstabsgetreu nachgebaut. Dieser Kasten war stabil und schwimmfähig. Es macht Sinn. Nur eine Luke, ziemlich weit oben. Vielleicht steht bei euch Fenster. Ne? Auf jeden Fall lenkt das den Blick in eine ganz bestimmte Richtung, oder? Woher kommt Rettung? Sie kommt aus dieser Richtung, von oben. Und das sagte auch Jesus in jener Nacht zu Nikodemus, du musst von oben her geboren werden. Und jeder, der diesen Weg geht, der weiß im Nachhinein, dass dieser Schritt richtig gewesen ist. Nicht nur eine Luke war da, sondern auch nur eine Tür. Es gab nur 2 Gruppen von Menschen. Solche, die gerettet wurden und solche, die verloren gingen. Und alle, die gerettet wurden, mussten durch diese eine Tür hineingehen. Nochmal, es genügte nicht, das für wahr zu halten. Ja, ja, da ist eine Tür und wer da reingeht, wird gerettet. Man musste es glauben, aber Glauben im biblischen Sinne schließt auch Glaubensschritte mit ein. Heute sagt uns Jesus Christus höchstpersönlich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10, Vers 9. Und Worte, die wir auch kennen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Manche lesen diese Verse so, als würde Jesus willentlich Menschen vom Heil ausschließen wollen. Aber das tut er nicht. Es steht nirgendwo, dass nur wenige von Gott her gerettet werden können. Es gibt aber nur einen Weg zur Rettung. Die Jünger haben Jesus mal gefragt, ob nur wenige gerettet werden, und Jesus hat ihnen geantwortet, ringt danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Worte aus Lukas 13. Merken wir, es ist nicht unsere Aufgabe, jemandem die Tür zu verschließen. Wir wollen nur bezeugen, was Gott gesagt hat. Übrigens, in der Sintflutgeschichte ist es auch nicht Noah, der am Ende die Tür der Arche schließt. Das tut allein Gott. Solange er aufschließt, macht niemand zu. Aber wenn Gott zuschließt, dann kann keiner mehr öffnen. Solange die Tür offen ist, gilt das Angebot des Herrn, der so viel erduldet hat, um diese Rettung möglich zu machen. Jesus ist unsere Arche. Die Gemeinde ist sein Leib. Er sagt, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Übrigens, der Name Noah, da schwingt das Wort für Ruhe mit drin. Interessante Verbindung, ne? So eine tolle Einladung. Und es liegt nicht am Unvermögen Gottes, es liegt an den Menschen selbst, die sich oft nicht entscheiden oder die sich zu spät entscheiden. Alle dürfen kommen. Der Segen ist für alle da, aber nicht alle werden kommen. Es gibt noch eine Parallele zwischen unserer Zeit und der Zeit von Noah. Ich denke, auch in seiner Zeit wurde leicht das Gefühl vermittelt, was die Mehrheit sagt und denkt. Das muss stimmen. Und der irrige Schluss, welcher in vielen Köpfen ist, lautet dann, die meisten glauben das nicht. Also kann es nicht stimmen. Mal ehrlich, wer von uns mag es, zu einer Minderheit zu gehören? Wohl kaum jemand. Es ist einfach so, weil es sich sozial besser anfühlt, zu einer großen Herde zu gehören. Wie hat Noah sich gefühlt? Die Schrift sagt nichts direkt dazu, aber sie enthält eine Aussage, die Noah sicherlich ermutigt hätte. Wir finden sie im Neuen Testament, im ersten Brief von Petrus, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 18, auch aus der NEU. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Als Mensch wurde er getötet, durch den Geist aber wieder lebendig gemacht. In diesem Geist hat er auch schon den in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Faszinierende Stelle. Wie hat Gott damals durch den Geist gepredigt? Mir fällt niemand anders ein als Noah selbst. Ob ihm das bewusst war, dass der verheißene Retter der Welt, der ja noch gar nicht leibhaftig gekommen war, durch ihn, durch Noah gewirkt hat? Es ist tatsächlich so. Mit Gott auf unserer Seite verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse gewaltig. Ein kleiner David kann den Riesen Goliath besiegen. Und eine kleine Herde kann einer verlorenen Welt die rettende Botschaft von Jesus bringen. Bleiben wir bei dem Punkt Mehrheitsverhältnisse. Wir sollten bei Petrus weiterlesen, denn er war mit seinen Gedanken nicht fertig. Weiter inmitten von Vers 20. Doch nur 8 Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung. Sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalten und Mächte unterworfen sind. Ich darf euch bekennen, ich glaube Gott mehr als dem Zeitgeist. Ich glaube ihm, wenn er sagt, so und so kommt man zu ihm. Ich glaube ihm das, was er auch hier über die Taufe sagt. Ich weiß aber auch, dass die Welt die urchristliche Botschaft zu großen Teilen ignorieren wird. Denn Jesus hat das selber gesagt. Er vergleicht die Zeit des Endes mit den Tagen Noahs in Matthäus 24 gegen Ende der Rede, die er da hält. Und er sagt, Matthäus 24 ab Vers 36, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wir kommen zum Schluss. Wenn wir nachher heimgehen, dann gerät die Geschichte von Noah hoffentlich nicht in Vergessenheit bei uns. Vielleicht siehst du Fernsehbilder, wo Menschen gezeigt werden, die Zuflucht suchen. Unter ihnen sind auch Christen. Unter ihnen sind aber auch Menschen, die gerade jetzt merken, dass sie nichts von bleibendem Wert haben. Das muss uns alle aufrütteln. Jeder soll zum Nachdenken kommen. Sind wir bereit, die Entwicklungen der nächsten Zeit weiter zu verfolgen und Hilfe anzubieten, wo nötig? Sind wir bereit, Menschen den Weg zu Jesus zu weisen und so, wie es in der Bibel steht, nicht irgendwie, sondern so, wie es in der Bibel steht? Und die letzte Frage ist die wichtigste. Bist du selber schon an Bord der Arche?